tatsächlich, wenn man sich unsere Sonderausstellungen anschaut, ist das ja zunehmend das, mit dem auch gearbeitet wird. Einfach Film als Film auszustellen. Was nicht heißen soll, dass auch auratische Objekte aus dem Filmproduktionsprozess weiterhin eine Faszination haben.
Unser Vorführraum damals, das waren Friesecke und Höpfner Projektoren, FH66 oder sowas hießen die, schöne, runde, schwarze, große Maschinen.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und spreche heute mit Rudolf Worschech, bis vor kurzem leitender Redakteur der Zeitschrift EPD Film, der in seinem früheren Leben, nämlich Mitte der 1980er Jahre, Mitarbeiter des DFF war und als solcher den zweiten Teil der Dauerausstellung mitentwickelt hat. Die zweite Gesprächspartnerin ist meine Kollegin Andrea Haller, die vor 15 Jahren vor der Wiedereröffnung des Filmmuseums die neue Dauerausstellung mitkonzipiert hat. Anlass für unser Gespräch ist das Jubiläumswochenende des DFF, das vom 7. bis 9. Juni 75 Jahre DFF und 40 Jahre Deutsches Filmmuseum feiert. Und zwar mit 3 Tagen der offenen Tür und vielen kostenlosen Angeboten für die BesucherInnen. Hallo Rudolf, hallo Andrea.
Hallo.
Hallo Frauke.
Rudolf, am 7. Juni 1984 wurde das Filmmuseum zunächst mit einer Dauerausstellung über die Vor- und Frühgeschichte des Films eröffnet. Der sogenannte erste Teil der Dauerausstellung, den damals maßgeblich der Filmemacher und Sammler Werner Nekes zusammen mit Ronny Löwy plante. Du kamst 1986 zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter ins Spiel, um einen zweiten Teil der Dauerausstellung zu planen. Zunächst mal die Frage, was war damals im ersten Teil der Dauerausstellung zu sehen? Unterschied sie sich sehr vom ersten OG, das wir heute kennen?
Die Vor- und Frühgeschichte des Kinos, das war jetzt, muss ich zugeben, nie so mein Spezialgebiet. Ich weiß nur, dass dort sehr viel war, was heute immer noch dort ist, an Gegenständen, an optischem Spielzeug und sowas. Und dass es damals wie heute sehr viele Möglichkeiten zur Interaktion gegeben hat. Also der erste Stock war damals schon ein ziemlicher Magnet, ohne dass es die aktuelle Ausstellung gegeben hätte für die Besucherinnen und Besucher. Aber ich glaube schon, dass man das natürlich nach 20 Jahren, wie das gestanden hat, verbessert hat. Aber vom Prinzip erkenne ich da doch einiges wieder.
Siehst du es auch so?
Genau, sehe ich auch so. Man kann eigentlich sagen, dass sozusagen die Vor- und Frühgeschichte des Kinos, die wir ja eigentlich lieber Mediengeschichte nennen oder Geschichte der visuellen Medien, einfach von Anfang an einen Schwerpunkt in den Ausstellungen gebildet hat. Und ja, da kann ich natürlich später noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber klar, es ist einfach eine lange Tradition, in die wir uns dann um 2010 oder bei der Neueröffnung 2011 dann gestellt haben.
Ja, man muss auch dazu sagen, das war ja damals auch schon so, es hat ja zum Zeitpunkt, als das Deutsche Filmmuseum, wie es ja damals noch hieß, eröffnet hat, gab es ja schon das Filmmuseum der DDR 3 Jahre lang und später kamen dann eben Düsseldorf und Berlin dazu, aber keiner dieser Institutionen hat ein so großes Schwergewicht auf die Mediengeschichte quasi des Films gelegt. Das war schon etwas, was nur wir damals hatten, was aber eben noch nicht genug war.
Wie kam es dann zur Planung des zweiten Teils der Dauerausstellung?
Darf ich anekdotisch erzählen?
Aber gerne.
Also das war so, eine Kollegin und ich, die ich auch vom Studium kannte, Dagmar Ungureit, die ist jetzt beim ZDF, glaube ich, sehe ich auch noch manchmal. Wir wurden engagiert für Recherche für die Dauerausstellung 2 und bezogen dann da ein Zimmer ohne, wie soll ich sagen, größere Vorgaben. Also unsere Aufgabe war es vor allen Dingen, Werkfotos zu suchen, also Fotos, die eben die Dreharbeiten zeigen, wo eine Kamera drauf ist, der Regisseur und der dann oder Regisseurin, der dann eben Anweisungen gibt und sowas. Und daraus entwickelte sich dann die Arbeit an diesem ganzen zweiten Stock, die ja, das möchte ich vielleicht auch mal hier einwerfen, von Anfang an relativ vom Rundgang her gehandicapt war, weil das Haus vor dem Umbau, wann war der, 2011, glaube ich, war ja so ein bisschen schwierig immer zu machen, weil sich der Architekt des ersten Umbaus der alten Villa in ein Filmmuseum ja irgendwie so ein Gimmick hat einfallen lassen, dass sich das Kino im Keller quasi in allen Stockwerken wiederholt. Und das war also eine totale Beschränkung, sowohl bei den Wechselausstellungen als auch bei der Dauerausstellung, weil da einfach so ein Schepperraum irgendwie drin war. Das war ganz furchtbar. Und als wir angefangen haben, gab es meiner Erinnerung, also das ist jetzt ja echt 40 Jahre her, gab es zwei Sachen, die schon da waren, die wir also mitverwenden mussten. Das eine war ein Nachbau des ersten quasi Filmateliers zu Ebener Erde in Berlin. Das haben wir immer das Kratky-Modell genannt, weil das die Firma Kratky Film in Prag gebaut hatte. Und das zweite war eine Straße oder so eine kleine Straße, die aus einem Paolini-Film stammte. Ich glaube, das war Tragödie der Liebe. Das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr so genau. Also das war so eine künstlich gebaute Straßenszene, die einfach dahingesetzt wurde, weil die für die Paolini-Ausstellung, die 1986 stattfand, in der Ausstellung irgendwie war. Und das waren quasi die zwei Gegebenheiten, die wir dann bei der weiteren Planung auch verwenden mussten, weil sie halt einfach irgendwie da waren.
Ihr wart das Team zu zweit.
Ja, also zum Team gehörten Dagmar Ungureit, aber auch natürlich der damalige stellvertretende Direktor Jürgen Berger und Herbert Gehr, der damals der Volontär war und später dann wissenschaftlicher Mitarbeiter wurde. Das darf man ja auch irgendwie nicht vergessen, dass heute ist das DIF-Filmmuseum so wie es ist mit, weiß nicht, weit über 100 Leuten. Dieser Jürgen Berger, der war ja der einzige quasi wissenschaftliche Mitarbeiter in der Terminologie der Stadt hat man damals das einen Kustos genannt. Der war nicht nur verantwortlich für die Dauerausstellungen, sondern der war auch verantwortlich für die Wechselausstellungen, für die ganzen Archive, für den Ankauf und was weiß ich was. Das war sicherlich, denke ich, auch einer der Gründe, weswegen die da erstmal nachdem das Haus geöffnet wurde, 84, da nicht weitergekommen sind.
Was war damals das Ziel, einen zweiten Teil zu machen? Warum ein zweiter Teil? Was war so das übergeordnete Thema?
Ja, also der Anschluss war natürlich damals, so wie man in der damaligen Ausstellung zur Vor- und Frühgeschichte versucht hat, zu zeigen, wie sich irgendwie filmisches Sehen in diesen ganzen optischen Spielzeugen präformiert hat, gewissermaßen, wie das da eben schon angelegt hat. So stand eigentlich, das war so unser quasi Kampfbegriff in dieser Zeit, so wie damals eben die Illusion der Bewegung vorgegaukelt wurde, gewissermaßen, wollten wir eben zeigen, wie damals so die Illusion der Realität, das war so das Schlagwort, Illusion der Realität, um auch ein bisschen weit den Film zu entzaubern, gewissermaßen, um zu zeigen, wie wird das alles gemacht, was für eine Technik steht dahinter, was wird oder was kann damit erzeugt werden. Also dieser Blick in die Kulissen, das war quasi so der kleinste gemeinsame Nenner dieser ganzen Ausstellung.
Andrea, ein knappes Vierteljahrhundert später gehörtest du dann zum Team für die Wiedereröffnung des Filmmuseums, für den Umbau, für die Neugestaltung. Was waren eure Überlegungen für die neue Dauerausstellung? Was war das Konzept? Wie waren da eure Gedanken?
Ja, tatsächlich, so neu ist sie jetzt gar nicht mehr, aber wir sagen immer noch neue Dauerausstellung. Ja, vielleicht zunächst mal zu unserem Team. Wir waren damals ein Team von 4 bis 5 Leuten meistens. ich damals als Kuratorin für den ersten Teil der Dauerausstellung. Dann hatten wir eine Projektleitung, die Maya Kepler, und zwei wissenschaftliche Volontäre, die Jule Murmann und der Michael Kinzer, der ja nach wie vor als Medienkurator hier im Haus tätig ist und im Laufe der Entwicklung der Ausstellung auch wechselnde Kuratorinnen für den zweiten Teil der Dauerausstellung. Bevor dann dieses Ausstellungsteam sich zusammengefunden hat für die Entwicklung der Ausstellung, war letztendlich schon das grobe Konzept der Ausstellung entwickelt worden von Mitarbeitern des Ausstellungsteams, der Museumspädagogik, aber auch der damaligen Direktorin Claudia Dillmann, die auch schon bei der Erstkonzeption der Dauerausstellung in den 80er Jahren mitbeteiligt war. Und tatsächlich kurz zusammengefasst kann man sagen, also die Ausstellung hat auch wiederum zwei Teile und sie befasst sich mit filmischem Sehen und filmischem Erzählen auf den jeweiligen Stockwerken. Und wir haben immer noch zwei Stockwerke, in denen man das Medium Film quasi in all seinen Grundlagen und ästhetischen Wirkungsmitteln erfahrbar gemacht hat für die Besucher. Zum Beispiel durch Exponate oder selbsterklärende Funktionsmodelle, an denen man was ausprobieren kann, mediale Interaktionsbereiche, aber auch große Projektionen mit Filmausschnitten. Und wenn ich mal einen Schritt zurückgehe, also bevor wir alles neu gemacht haben und alles quasi rausgerissen haben beim kompletten Umbau des Hauses, wo ja wirklich das Haus komplett entkernt wurde, haben wir uns natürlich die alte Dauerausstellung auch ganz genau angeschaut und haben geschaut, also was und wie und warum etwas funktioniert hat, was immer noch funktioniert hat zu dem Zeitpunkt oder was vielleicht auch nicht mehr so richtig gut funktioniert hat. Und tatsächlich haben wir uns dann überlegt, dass der erste Teil der Ausstellung, filmisches Sehen, sich wiederum mit diesen medialen Vorläufern des Films befassen soll. Und zugrunde liegt eben dort eigentlich wie vorher auch weiterhin die Frage, wie filmische Wahrnehmung funktioniert. Und das halt auch, aus welchen Traditionen sie sich speist. Also der Besucher kann auch da, wie auch vorher, eintreten in eine Welt, wo er optische Täuschungen oder überraschende Licht- oder auch Bewegungseffekte erfahren kann, die eben durch diese Geräte und Apparaturen, insbesondere des 19., aber auch bis 18. Jahrhunderts erzeugt werden. Gezeigt werden dort, könnte man sagen, die Prinzipien und Phänomene, die sozusagen die Voraussetzung für die Entstehung des Kinos und des Films bilden. Und diese Prinzipien, die haben eben eine lange Geschichte, eine technische, eine kulturelle Geschichte und die sind eben zentral für das filmische Sehen, so wie wir es verstehen. Da haben wir zum einen an diesen Prinzipien einmal die Aufnahme von Bildern, das ist natürlich wichtig, dann die Wiedergabe von Bildern, dann aber auch das Erzeugen von Bewegung oder einer Bewegungswahrnehmung, muss man ja besser sagen. Und letztendlich natürlich auch die menschliche Schaulust als wirklich ganz grundlegendes Prinzip jeglicher Medien, visueller Medien. In dem Sinne haben wir uns eigentlich gedacht, dass es hier nicht um eine Vorgeschichte des Kinos geht, auch wenn wir das lapidar auch immer so sagen. Also nicht um eine Dramaturgie, wo alles auf sozusagen das Endprodukt Film hinausläuft und alles, was vorher war, war nur sozusagen eine defizitäre Vorgeschichte. Sondern was wir eigentlich zeigen wollten, war, dass der Film und das Kino in einer ganzen langen Tradition stehen von, man könnte sagen, durch Apparate vermitteltes Sehen oder der Präsentation von Bildern mit Licht. Das heißt, der Film ist nicht das Endprodukt einer langen Geschichte der visuellen Medien, sondern einfach ein Teil dessen. Was wir uns auch gedacht haben und was ja auch im ersten Teil gut funktioniert hat, war eben, dass es sehr schön ist, wenn die Besucher eben diese Apparate nicht nur anschauen können hinter Glas, sondern sie auch ausprobieren können. Das heißt eben, diese Tradition, auch Funktionsmodelle oder Modelle der Objekte zu haben, an denen der Besucher das selbst erfahren kann, das haben wir auch weiterhin integriert in die Ausstellung und haben uns eigentlich auch damals ganz bewusst dagegen entschieden, den Besucher das zum Beispiel auf digitale Art und Weise erfahren zu lassen. Also nicht an digitalen Stationen, die die Bewegung einer Wundertrommel nachahmen, sondern eine Wundertrommel hinzustellen, die man dann bewegen kann.
Wir haben es zwar schon kurz angesprochen, aber wie unterschied sich denn der neue erste Teil der Dauerausstellung vom alten?
Ja, tatsächlich hat es sich gar nicht so sehr unterschieden, zumindest nicht von der Grundaussage, also dass der Film und das Kino in einer eben dieser langen Tradition stehen. Ich hatte ja eben gesagt, dass wir uns die alte Ausstellung genau angeschaut haben und da haben wir eben gesehen, dass dieser erste Teil nach wie vor auch es waren dann über 20 Jahre, die er gestanden hat, eben noch sehr, sehr gut funktioniert hat für die Besucher. Und das liegt natürlich zum einen daran, dass dieser Teil der Film- und Mediengeschichte einfach historisch ist. Das heißt, sich auch nicht so schnell verändert oder keine radikal neuen Thesen aufgestellt werden müssen. Wir haben damals einfach auch festgestellt, dass dieser Teil der Filmgeschichte also immer noch eine sehr, sehr große Relevanz hat. So haben wir uns dann eben ganz bewusst entschieden, das auch wieder so zu machen. Man hätte ja auch sagen können, okay, das machen wir jetzt nicht mehr, es hat jetzt lange genug gestanden, brauchen wir nicht. Wir fanden auch, dass es eben nicht nur weiterhin eine große Relevanz hat, sondern eigentlich auch gerade zu dieser Zeit noch. Also man muss sich mal das nochmal vor Augen führen. So um 2010 war ja gerade die Hochzeit der Digitalisierung, also sowohl in der Filmproduktion als auch in der Filmpräsentation im Kino. Das heißt, das analoge Kino war gerade sich radikal am Verändern, ja, und auch am Verschwinden. Und da haben wir eigentlich gedacht, die analoge Geschichte des Films ist eigentlich umso relevanter, weil sie eben nochmal so eine Art von zusätzlicher Musealisierung dadurch erfahren hat. Und was wir natürlich auch fanden, ist, dass es ein Teil der Kino- oder Filmgeschichte ist, die einfach leichter zu verstehen und zu erfahren ist. Also wenn man sich vorstellt, die wenigsten können im Grunde genommen heute verstehen bis ins Letzte, wie mit einem iPhone Filme entstehen. Ist aber letztendlich natürlich auch nicht relevant, dass man es versteht. Aber im Grunde genommen jeder kann nachvollziehen, wie Bewegung durch ein Daumenkino erzeugt wird oder durch eine Wundertrommel. Und tatsächlich, was wir immer noch merken, auch jetzt, nachdem diese Ausstellung jetzt auch nochmal 13 Jahre steht, dass die Leute das immer noch faszinierend finden. Also diese ganz, ganz analoge Art und Weise, Bewegung zu erzeugen.
Beim zweiten Teil der Dauerausstellung hat sich dann ja doch einiges geändert. Kannst du uns was dazu sagen, was dazu eure Überlegungen waren und was als Überschrift quasi über eurem Konzept stand?
Genau, also der zweite Teil, den wir dann ja filmisches Sehen genannt haben, das war der Teil, wo, was du auch eben sagtest, Rudolf, der vielleicht eben nach der Zeit, die er gestanden hat, nicht mehr so ganz gut funktioniert hat. An diesem Teil wurde auch immer, glaube ich, sehr viel mehr gearbeitet als dem ersten Teil.
Ja.
Permanent, ne? Sodass da eigentlich das als Chance begriffen wurde, so nochmal zu überlegen. Und tatsächlich war das der Teil, wo man gemerkt hat, okay, er funktioniert nicht mehr so gut. Oder er ist vielleicht auch nicht mehr so aktuell, denn ich habe ja eben schon darauf angesprochen, es war die Zeit der Digitalisierung und es hat sich eben auch sehr, sehr viel seit Anfang der 80er dieser oder Mitte der 80er dieser Ausstellung konzipiert wurde, einfach geändert. Zum Beispiel in der Filmproduktion. Und dieser zweite Teil damals hat ja eigentlich eine Produktionsgeschichte des Films erzählt. Also im Grunde genommen, wie wird ein Film gemacht? Das hatte sich ja einfach um 2010 ganz radikal geändert. Also dieses klassische Hollywood-Studiosystem, diese arbeitsteilige Art und Weise, Filme zu produzieren mit einem Kostümdepartment, mit einem Set-Design-Department, Regisseur, Drehbuchautor, Kamera, groß und aufwendige Produktion im Stile von Hollywood-Studios. Das gibt es natürlich nach wie vor, aber das war eben auch nicht mehr die einzige Art und Weise, wie Filme produziert wurden. Durch die Digitalisierung war das halt eben auch einfacher. Also zum Beispiel Filme wie Blair Witch Project war ein Film, der sehr erfolgreich war, aber der jenseits dieses Systems oder dieser großen Arbeitsteilung entstanden ist mit einer einfachen Handkamera. Oder dann später Filme wie Sean Bakers Tangerine, der mit einem iPhone gedreht wurde. Und das war für uns einfach so der Impetus zu schauen, also was ist eigentlich gleich geblieben? Weil wir das Gefühl hatten, wenn wir jetzt wieder anfangen, die Geschichte zu erzählen, wie wird Film gemacht, ist die Ausstellung ganz schnell wieder inaktuell. Und deswegen wollten wir schauen, was ist sozusagen das, was durch alle Zeiten hindurch valide bleibt und ähnlich bleibt. Und da sind wir eben auf diesen Ansatz gekommen, zu sagen, wir schauen einfach, was sind die basalen oder ja ganz basalen Prinzipien, wie Film wirkt. Also nicht, wie Film gemacht wird, sondern wie Film auf den Zuschauer wirkt und wie Film seine Geschichten erzählt, mit welchen Prinzipien. Und daher haben wir dann eben die Ausstellung geteilt in diese Prinzipien und diese als Kapitel genommen, in denen sich mit Bildgestaltung befasst wird, mit Tongestaltung, mit dem wirklich genuin filmischen Prinzip der Montage. Und sozusagen als, man könnte sagen, menschliches Element haben wir es Schauspiel genannt, also wo es um zum einen um Schauspieler geht, aber auch um das Starsystem, um Kostüm und Maske, also sozusagen das menschliche Element. Und das sind ja sozusagen Prinzipien, die, egal wie ein Film produziert wird, immer oder in großen Teilen immer auch eine Rolle spielen.
Findest du, dass das Konzept aufgegangen ist? Also es gibt ja auch ganz viele interaktive Stationen in der DA2. Kommt das immer noch an? Ist die Ausstellung sozusagen auch noch aktuell? Das war ja eine große Idee von euch.
Ja, also ich denke, dass sie immer noch aktuell ist, immer noch funktioniert. Natürlich denke ich, wenn man sie jetzt nochmal konzipieren würde, würde man auch wieder Dinge anders machen. Immerhin sind auch wieder 13 Jahre vergangen. Aber ich denke, diese Entscheidung, wirklich auf diese basalen Prinzipien zu schauen, das Verbindende, das ist nach wie vor tragbar. Tatsächlich, du sprachst die interaktiven Stationen an. Das ist was, was auch sehr, sehr gut funktioniert hat und auch funktioniert. Also zum Beispiel, eigentlich könnte man sagen, analog zum ersten Teil, wo wir eben diese Funktionsmodelle haben, die man selber ausprobieren kann, haben wir damals gedacht, wir müssen sowas oder wir wollen sowas Ähnliches auch im zweiten Stock machen. Dabei sollte es aber weniger darum gehen, dass man meine Kamera bedienen kann, sondern eine Art und Weise, wie man diese Prinzipien verstehen kann. Also wir haben zum Beispiel eine Station im Bereich Ton, wo man die Wirkung von Ton oder wie Ton auf die Gesamtrezeption des Films Auswirkungen hat, dadurch verstehen kann, dass man zum Beispiel verschiedene oder eine Filmszene mit verschiedenen Tonspuren unterlegen kann. Also da ist zum Beispiel eine Autofahrt, die man mit fröhlicher Musik oder mit spannender Musik unterlegen kann und man sieht, die Bilder wirken ganz anders, wenn ich einfach eine andere Tonspur habe. Genauso haben wir eine Station, eine interaktive zur Montage, wo man zum Beispiel eine Filmszene aus James Bond haben wir oder eine Filmszene aus Indiana Jones anders zusammensetzen kann. Das heißt, die Schnitte, die der Film vorgibt, einfach in einer anderen Reihenfolge montieren kann und dann einfach auch sehen kann, wie sich dadurch die Geschichte ändert oder wie sich dadurch die Dramaturgie dieser Szene ändert. Und das ist was nach wie vor sehr, sehr gut funktioniert. Was nach wie vor auch sehr gut funktioniert, wo wir teilweise unsicher waren, ob das eine gute Entscheidung war. Ich habe eben noch mal in ein altes Konzept geguckt, wo wir Pro und Contra aufgeführt haben, ob diese Filminstallation, die wir im zweiten Stock haben, mit den vier Leinwänden, uns gefragt haben, ist das eine gute Idee? Ist das was, die Leute rezipieren können und wollen? Oder ist es vielleicht was die Besucher total überfordert, dieses Umgeben von Bildern sein auf großen Leinwänden? Und da haben wir damals tatsächlich ein bisschen gezweifelt und dachten, das überfordert die Zuschauer, das ist zu viel. Aber das ist ja tatsächlich jetzt was, womit die Leute ständig umgeben sind. Ne? Und es überfordert natürlich nicht. Aber damals, eben vor 13 Jahren, war das noch so eine Frage. Und ich denke, da sind wir zum Beispiel auch damals Vorreiter gewesen, zu sagen, wir machen diese medialen Installationen, wo wir Film wirklich als Film in der Projektion als Objekt, also als wirklich als Exponat gleichsam wirklich in den Mittelpunkt der Ausstellung stellen und Film sozusagen sich selbst erklären lassen. Und es war oder es erschien uns damals als Risiko, aber ich glaube, es war was tatsächlich damals auch recht wegweisend war.
Ja, das ist beeindruckend, finde ich, das mit den Leinwänden. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass das vorher ja gar nicht möglich war.
Also genau, das ist genau die Sache.
Wir hatten schon auch Monitore, so ein Fernsehbildschirm von dieser Größe, was jetzt aber nicht heißen soll, dass wir damals nicht versucht haben, auch interaktive Elemente in die Dauerausstellung einzubauen, so gut das eben möglich war. Zum Beispiel bei dieser Lini-Straße, von der ich erzählt habe, da gab es so ein Vorsatzmodell, was ja früher auch eine klassische analoge Technik war. Man baut einen Teil der Straße und den Rest fügt man ein, indem man das Modell vor die Kamera setzt. Oder wir hatten in unserem Film-Noir-Zimmer verschiedene Beleuchtungssituationen abrufbar, konnte man sich reinsetzen, Knopf drücken, Nacht, Tag, damit man Hintersetzer, hat es dort meine Erinnerung auch gegeben, der dann irgendwie ein Hochhaus, glaube ich, oder Stadtszenerie quasi simuliert hat. Und das konnte man dann als Bild mit nach Hause nehmen. Ich muss dazu sagen, es hat nicht immer funktioniert mit diesem Printer damals. Und was aber toll war, an das ich mich noch gut erinnere, das war ein Überbleibsel aus der Special Effects Ausstellung von 1985, war die mechanische Rückprojektion. Das war ja auch so eine klassische Technik, nicht nur in Hollywood, auch im deutschen Film. Man hat die ja auch wirklich immer im Kino gesehen, sieht man ja auch heute noch in alten Filmen, wenn es eine Rückprojektion gibt. Das war da so ein blechernes Auto und dann wurde eben eine Fahrt hinten. Auch das, und das ist sicherlich auch ein Manko dieser ganzen analogen Technik, auch das hat nicht immer funktioniert, weil halt diese Endlosschleife irgendwann war dann halt der Film hin gewissermaßen. Und was wir, glaube ich, auch schon hatten, zumindest am Schluss, weil, wie gesagt, das hat sich ja permanent dann auch erneuert, diese Ausstellung, war diese Bluescreen mit so einem Teppich-Ding, was übrigens auch ein Überbleibsel war, war vom Hessischen Rundfunk, hatten wir von einem Museumsuferfest. Dafür hatten wir das irgendwie gesucht.
Die Geschichte mit dem fliegenden Teppich durch Frankfurt.
Genau.
Und der fliegende Teppich, das waren eben diese Sachen, von denen wir dann ja auch wussten, die haben sehr gut funktioniert. Und deswegen haben wir das eben auch in der neuen Dauerausstellung im zweiten Teil übernommen, wie zum Beispiel eben auch diese Lichtbox, aber natürlich der fliegende Teppich. Und die Leute haben diesem fliegenden Teppich auch sehr, sehr lange noch nachgetrauert. Also wir haben lange immer noch im Besucherbuch gelesen, der fliegende Teppich, wo ist der fliegende Teppich? Aber der fliegende Teppich ist zum Beispiel, der ist ja geblieben, der ist nur in den vierten Stock in die Museumspädagogik gewandert. Genau. Aber das waren eben genau diese Sachen, dieses selber erfahren, selber machen und dadurch verstehen. Das ist einfach, glaube ich, ein Prinzip, was immer sehr, sehr gut funktioniert. Mehr als darüber zu lesen, in einem Text oder auch sich Objekte anzuschauen, natürlich, aber es selber zu erfahren, selber zu machen, ist was immer sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Und nochmal zurückzukommen auf die technischen Möglichkeiten. Ja, klar, also da hat sich einfach sehr, sehr viel geändert, eben dass man durch die Beamer-Technik, die digitale Filme, einfach jetzt Film wirklich auch als Film in den Museumsraum bringen konnte. Und nicht einen Projektor brauchte, kein Filmmaterial abgenutzt hat. Und das war das, wo wir damals dachten, das müssen wir quasi als Chance jetzt nutzen, auch wenn es auch da noch nicht so ganz, ganz einfach war, auch an die Filmmaterial in digital zu kommen. Aber da haben wir einfach gesehen, okay, das ist das, was wir an neuen Möglichkeiten jetzt nutzen können. Und tatsächlich, wenn man sich unsere Sonderausstellungen anschaut, die letzten 10, 15 Jahren, ist das ja zunehmend das, mit dem auch gearbeitet wird. Einfach Film als Film auszustellen. Was nicht heißen soll, dass auch auratische Objekte aus dem Filmproduktionsprozess weiterhin eine Faszination haben. Ich meine, ich habe eben so lapidar gesagt, Filmproduktion hat sich jetzt total verändert und vielleicht ist auch Filmproduktion nicht mehr so faszinierend, weil es ja jeder kennt und jeder Filme macht. Und Hollywood hat vielleicht auch ein bisschen von seinem Mythos oder Zauber verloren, aber eben auch nicht total. Also diese Objekte, die wir haben, wie zum Beispiel aus ganz bekannten Blockbustern wie Star Wars zum Beispiel, der Darth Vader-Helm, das sind immer noch die Objekte, wo die Leute hingezogen werden. Also das hat immer noch eine Faszination. Also einfach dieses, das ist dabei gewesen, das hat eine Rolle gespielt, das kann ich im Film sehen. Also das ist nach wie vor was, wovon auch die Ausstellung neben allem anderen, neben dem Interaktiven oder neben den Filmausschnitten auch immer noch lebt. Einfach Objekte, die eine Geschichte erzählen und die schön anzusehen sind.
Wir haben ja auch damals noch versucht, die ganze analoge Filmtechnik vorzustellen gewissermaßen. Also ich persönlich habe ja ein nahes Verhältnis zu analoger Technik. Aber also zum Beispiel hatten wir, soweit ich mich erinnere, wir hatten einen Schneidetisch noch da für 35 mm. Ich glaube, wir hatten eine Zeit lang auch noch den Lotte Reiniger Tricktisch, der irgendwo im Archiv steht, noch da. Wir hatten hinten so Projektoren noch irgendwie platziert, damit man auch mal sieht, wie ein Vorführraum funktioniert hat mit dem Überblenden von einem Projektor auf den anderen. Wir haben die ganzen Filmvorführungen, Formate, die es im Laufe der Geschichte des Films gegeben hat. Und ich glaube, wir hatten sogar, also die Ausstellung damals war ja jetzt quasi anders aufgebaut, nicht anders aufgebaut, die war mehr inszenierter, als es die heutige Ausstellung ist. Wir hatten dann die ganzen Departments und ich glaube, wir haben auch noch quasi analoge Tricktechnik oder optischer Printer sowas vorgestellt. Also heute, wenn man jetzt zum Beispiel an an Troja denkt, da sieht man genau, da ist das Meer und dann ist da irgendwie ein Nerd am Computer, da kommt ein Schiff hin, da kommt da eins hin und da eins, sowas war damals ja gar nicht möglich. Solche Sachen hat man eben an einem optischen Printer gemacht, den wir auch hingestellt haben, was natürlich, muss ich jetzt auch sagen, nicht wirklich funktioniert hat, weil keiner konnte sich das so genau vorstellen, weil auch analoge Technik, sie ist nicht so undurchschaubar, wie das die digitale Technik heute ist. Aber um jemand einen optischen Printer zu erklären, muss man schon irgendwie einigermaßen ausholen. Deswegen finde ich es ja auch im Prinzip richtig, dass man die Dauerausstellung quasi einer Revision unterzogen hat. Also ich will jetzt nicht sagen, analoge Filmtechnik interessiert dort kein Schwein mehr. Das sicherlich nicht, aber es ist nicht mehr so relevant, eben auch als Blick hinter die Kulissen oder in der Einschätzung des Films, wie das zu der Zeit war, als wir die alte Dauerausstellung 2 gemacht haben.
Ja, tatsächlich haben wir uns damals relativ bewusst dagegen entschieden, viel Filmtechnik auszustellen. Also uns ging es weniger um eine Technikgeschichte des Films als eine Rezeptionsgeschichte des Films oder der filmischen Wahrnehmung. Deswegen ist in der Ausstellung auch relativ wenig Filmtechnik zu finden, was auch manche Besucher, die alte Dauerausstellung gekannt haben, auch bedauert haben. Mhm. Ich glaube, jetzt, nach nochmal 13 Jahren, würde ich vielleicht darüber auch nochmal anders denken, weil natürlich historische analoge Filmtechnik eine gewisse Historisierung erfahren hat. Und jetzt würde ich vielleicht auch sagen, dass man vielleicht einfach diesen analogen, vielleicht nicht unbedingt der Technik, aber vielleicht den Formaten analoger Filmstreifen, dass die Leute, die Besucher auch das mal sehen, dem vielleicht doch mal nochmal einen etwas größeren Raum einnehmen könnte. Einfach weil wir auch merken, dass ein Großteil, vor allem der jugendlichen Besucher, einfach gar keinen Bezug mehr dazu hat. Also nicht mehr weiß, was ein Filmstreifen ist. Also wie gesagt, auch da würde man vielleicht heute auch nochmal anders drüber urteilen.
Ja, ich finde ja schon, dass auch so die Haptik von diesen analogen Sachen so eine ganz eigene ist. Wenn ihr mal in euren Vorführraum da irgendwie reingeht, da ist dann dieser Christie's wahrscheinlich Projektor. Das ist irgendwie so ein Meter auf einen Meter schwarzer Kasten, das ist alles. Unser Vorführraum damals, das waren Friesecke und Höpfner Projektoren, FH66 oder sowas hießen die, schöne, runde, schwarze, große Maschinen. Also man braucht das vielleicht nicht so viel, wie man das damals gemacht hat, aber man merkt ja auch bei jüngeren Leuten, dass die jetzt wieder anfangen, Polaroid zu fotografieren, dass die Vinylschallplatten holen. Also man muss deswegen so eine Ausstellung nicht umwerfen. Oder was ja auch in quasi deiner neuen Ausstellung ist, die große Debris Studiokamera, da bleibt auch, habe ich, also ich gehe immer mit dem Urs, der hier Was tut sich im deutschen Film, ja in Kooperation mit uns macht, mit den Regisseuren, dadurch vor dieser Kamera bleiben viele stehen, weil die halt irgendwie auch so aussieht wie die Kameras, mit denen man früher irgendwie Filme gemacht hat.
Ja, vielleicht wäre genau diese analoge Filmtechnik heute wieder was auf ein zunehmendes Interesse stößt, einfach weil es jetzt historisiert ist, weil es eine Vergangenheit ist, die so nicht mehr existiert. Also
die Ari zum Beispiel, genau. auf das Boot, da begeistert einfach auch einen nach dem anderen. Ich glaube, es ist einfach so, dass es alte Technik funktioniert immer auch bei vielen Menschen.
Ja, du hattest eben gesagt, dass die jetzige Dauerausstellung schon ja auch sehr, sehr anders aussieht als damals. Und die alte Dauerausstellung, wie du ja auch schon gesagt hattest, war sehr szenografisch inszeniert mit Bauten. Im ersten Stock gab es eine Ladenpassage, die Straße gab es oben, die Rückprojektion. Und tatsächlich haben wir uns damals entschieden, einen anderen Ansatz zu probieren, einen Ansatz, der vielleicht in der Gestaltung etwas weniger inszeniert ist, etwas weniger mit Bauten arbeitet, sondern auf eine, ja, man könnte vielleicht sagen, subtilere Art und Weise, aber dennoch mit eben diesen Prinzipien von Film spielt. Und zum Beispiel im ersten Stock haben wir ja diese runden Vitrinen, die zusammengefasst sind mit so farbigen Bändern am Boden, die, was in der Aufsicht, wenn man auf den Plan guckt, so an das Innere eines Filmprojektors oder eines Schneidetischs auch erinnert. Und ja, letztendlich, auch das haben manche Leute dann wieder bedauert, die einfach diese Szenografie, diese das Heimelige der alten Ausstellung vermisst haben. Und ja, tatsächlich, wenn man sie jetzt vielleicht noch einmal neu machen würde, würde man vielleicht wieder andere Gestaltungsprinzipien sich aussuchen. Auch das ist natürlich auch immer einer gewissen Art von Mode auch bei Ausstellungen unterworfen. Aber das war einfach auch damals die bewusste Abkehr. Wir öffnen die Räume, gehen weg von dem Verschachtelten der Räume, was du ja auch als problematisch skizziert hast und was dieses Ausstellen ja auch sehr schwierig gemacht hat teilweise. Und wir öffnen die Räume, wir haben weitere Blicke, Blicke, die auch Verbindungen durch den Raum zulassen. Und ich glaube, das war das, was wir damals genutzt haben. Einfach diese Offenheit und diese Beziehungen, die sich dadurch im Raum ergeben.
Was ja auch erst möglich wurde, dadurch, dass das Treppenhaus, das ja früher in der Mitte des Hauses war, also deswegen auch mal so ein Rundkurs entstand, das wurde ja eben mit weggenommen, genau, und abgerissen und woanders hingesetzt, sodass man eben offenere, durchgängigere Räume geschaffen hat dadurch.
Also bei uns war das ja gar nicht anders möglich als so ein Rundgang. Es ging einfach nicht. Du musstest der vorgegebenen Architektur einfach folgen. Und das haben wir natürlich auch damals zum Prinzip gemacht. Und vielleicht auch noch aus einem anderen Grund. Also man ging ja früher, kann man ja in den zweiten Stock über so eine Freitreppe vom ersten, ging man da einfach in der Mitte des Hauses da irgendwie hoch und dann kam man zum Beispiel gleich in so ein auch nachempfundenes Kinofoyer. Das hatte natürlich auch den Sinn, dass man den Leuten Anfang der 80er Jahre, wo es noch die Schachtelkinos und was weiß ich was gab, auch zeigt, was früher auch Kino bedeutet hat, nämlich auch eine Raumerfahrung, die konnten wir in der Größe natürlich nicht dort irgendwie abbilden, aber auch einen ganz anderen Umgang mit dem Film. Wir haben dann diese ganzen Programmblätter und sowas, die es früher gab, haben wir dann da ausgestellt. Und damals, Anfang der 80er Jahre, war das natürlich, wenn heute Museen neu gebaut werden oder renoviert werden, wie was man ja auch am Jüdischen Museum zum Beispiel sieht, ist es ja schon so, dass da eine viel größere Übersichtlichkeit gefragt ist, als das damals der Fall war. Also damals hat man schon versucht, das quasi Ausstellungsgut, was ja beim Film per se auch nicht unbedingt ein Kunstwerk ist. Der Helm von Darth Vader ist jetzt nicht das Kunstwerk, sondern der Film ist das Kunstwerk, das eben in einen Zusammenhang zu stellen, was bei uns auch der räumliche Zusammenhang dann eben auch war mit dieser Studiosituation. Frankfurt ist ja nun auch keine Filmstadt in dem Sinne, dass es hier größere Studios gegeben hat. Also war da die Überlegung, zeigen wir das denen doch mal.
Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke schön.
Das war mein Gespräch mit Rudolf Warschech, der Mitte der 1980er Jahre mit zum Team gehörte, das den zweiten Teil der Dauerausstellung im eben eröffneten Filmmuseum entwickelte. Sowie mit meiner Kollegin Andrea Haller, die vor der Wiedereröffnung des Hauses vor 15 Jahren die neue Dauerausstellung mitkonzipierte. Anlass für das Gespräch ist das Festwochenende zu 75 Jahre DFF und 40 Jahre Deutsches Filmmuseum vom 7. bis 9. Juni, bei dem die BesucherInnen 3 Tage der offenen Tür mit vielen kostenlosen Angeboten erwarten. Der Link zum Festprogramm befindet sich im Begleittext. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.